Guten Morgen, alle hier und die vielen, die uns auf den Bildschirmen auch noch zugeschaltet sind. Ich habe zwei Vorworte vor der eigentlichen Predigt. Ein allgemeines und ein spezielles. Das Allgemeine. Jede Predigt ist ja eingebettet in den Kontext der Zeit und der eigenen Geschichte. Und ich denke, wir sind d'accord, dass uns zurzeit einige Probleme bewegen. Um das erste und drängendste zu nennen, die drohende Kriegsgefahr. Man müsste sagen, es ist kein Krieg der Ukraine, sondern ein russischer Krieg, der womöglich in den kommenden Tagen beginnt. Und euch wird es nicht anders gehen als mir. Das ist meine erste Frage morgens, wenn ich aufstehe: Wie sieht es aus? Und wenn es gut geht, ist meine nächste Überlegung: Herr, hilf. Das zweite ist, was uns immer noch beschäftigt, wenn ich mir nur die maskierten Gesichter hier ansehe, ja? Die Corona-Pandemie, die bringt auch Sorgen, Einschränkungen. Und man muss ja sagen, über diese großen Probleme hinaus hat jeder seine eigenen kleinen. Und manchmal werden die eigenen Probleme größer als die großen. Wenn jemand krank wird oder eine Frau, deren Mann ich demnächst beerdige, die von einem Tag auf den anderen mitbekommen hat, dass er gestorben ist. Also, wenn ich jetzt die Frage stellen würde, wie geht es euch, dann ist das eine Frage mit einem sehr großen und sehr individuellen Heilraum. Ich stelle mir vor, Gott weiß, wie es uns geht. Ja? Bevor ich mich dem Thema der Predigt zuwende, möchte ich uns allen Mut machen. Gerade in Zeiten großer, kleiner und vielleicht eigener größerer Probleme brauchen wir Mut und Glauben. Einer meiner Lehrer in Tübingen, Hans Küng, hat das mal in einem schönen Satz gesagt: Gott bewahrt uns nicht vor allem Leid, aber er bewahrt uns in allem Leid. Das war das allgemeine Vorwort. Jetzt das Spezielle. Das Thema meiner Predigt heute heißt Maria voll der Gnade. Jetzt würde ich schon fast aus dem Lukas-Evangelium zitieren: Fürchtet euch nicht. Das Thema hat eine Vorgeschichte, die ich kurz skizzieren möchte. Ich hatte schon 2 Jahre hintereinander mit Moni, wo ist er denn? Ja, mit Moni korrespondiert über einen Predigttermin vor Weihnachten über Maria, und er ist 2-mal nicht zustande gekommen. Und Moni schrieb mir damals, ich habe ihr schon angedroht, dass ich sie zitiere: Wir sind auf Maria gespannt. Ich nehme an, du wirst auch mit uns voller Gnade sein und daran denken, dass wir keine katholische Gemeinde sind. Aber Gnade brauchen wir definitiv alle und auch miteinander. Ich bin gespannt, welche Tür des gegenseitigen Verstehens sich da wieder öffnen wird. Also, ja. Also, um es klar zu sagen, ich weiß, dass ihr nicht katholisch seid und ihr wisst, dass ich es bin. Maria ist weder katholisch noch Baptistin. Schau an. Sie ist, wenn man so will, die erste Christin. Ja. Maria ist der begnadete Mensch im schönsten theologischen Sinne. Sie ist Vorbild im Glauben an den gnädigen Gott und sie ist Vorbild für alle Christen. Und wir sind alle Christen. Daher ist es auch gut zu bekennen, dass wir Gnade brauchen miteinander. Moni, du hast recht. Und es ist gut, eine Tür für die Gnade Gottes und für das Verstehen zu öffnen. Da möchte ich nämlich ansetzen beim Verhältnis von Gnade und Glauben, von Gott und Mensch, Gott und Maria, Gott und mir. Ich beginne mit der Lesung des Schrifttextes aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 1, Verse 26 bis 38. Im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth zu einer Jungfrau gesandt. Der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn wirst du gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria: Siehe, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe, wie du es gesagt hast. Danach verließ sie der Engel. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, wenn wir die Worte der Schrift hören und dass Gott daraus spricht, dann nehmen wir das so als gegeben hin und vergessen womöglich, das ist etwas völlig Unselbstverständliches. Wenn behauptet wird, dass Gott da ist, dass er zu uns gekommen ist und gesprochen hat, dass er uns erwählt und einbezogen hat, mit ihm an der Heilung der Welt mitzuwirken. Wenn Gottes freie Offenbarung seine Gnade genannt wird, dann ist Maria die voll der Gnade, die Begnadete, Kecheritomene, wie es im Griechischen heißt. Was bedeutet das? Ich möchte diesen Text des Evangeliums mal unter einem ganz grundlegenden Aspekt betrachten. Was sagt er uns Gott, jenen widerspenstigen Einsilbler, wie ein Literaturwissenschaftler ihn mal genannt hat? Es gibt viele Beschreibungen von Gott, Schöpfer der Welt und des Menschen, ungeschaffener Ursprung allen Seins, Wort, das im Anfang war, unendliche Liebe, allmächtiger, allbarmherziger, gerechter, Gott, der in Jesus Mensch geworden ist. Was sagt dieser Text über Gott? Und was sagt der Text über den Menschen, zu dem Gott kommt und spricht? Wie erscheint Gott bei der Verkündigung an Maria, dem Menschen? Und wie reagiert der Mensch, in diesem Fall Maria, darauf? Der Bote Gottes kommt zu Maria nach Nazareth. Das ist die erste wichtige und schon theologische Aussage des Textes. Da stecken drei Elemente drin. Gott kommt durch seinen Boten von sich aus zum Menschen. Zweitens, Gott sucht den Menschen dort auf, wo er wohnt und lebt, nämlich bei sich zu Hause im Städtchen Nazareth. Und drittens, Gott spricht von sich aus den Menschen an. Der Alltag, das Zuhause, das ist hier der Ort der Begegnung Gottes mit den Menschen. Kein Berg der Offenbarung, keine Wüste, kein Dornbusch, kein besonders ausgewählter oder spezieller Ort. Man könnte sich vorstellen, die Küche, sozusagen Gottfreihaus. Wie ein guter Seelsorger oder Arzt macht Gott Hausbesuch bei Menschen. Das Mysterium findet im Hauptbahnhof statt, hat der Künstler Josef Beuys mal gesagt. Er wollte deutlich machen, dass Mystik sich im Alltäglichen ereignet. Und das größte Mysterium ist ja, dass Gott von sich aus erscheint und spricht. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal von den Chassidim gehört habt. Das ist eine jüdische Frömmigkeits- und Erneuerungsbewegung des 18. Jahrhunderts, die übrigens in der Ukraine entstanden ist. In einer der wunderbaren Erzählungen, die von ihnen überliefert werden, heißt es: Zu Anfang der Rede, wenn der Maggid, das ist der jüdische Wanderprediger, den Satz der Heiligen Schrift vortrug, den er auslegen wollte, und mit den Worten der Schrift "und Gott sprach und Gott redete" begann, ergriff die Verzückung Rabbi Sussja und er schrie und bewegte sich so wild, dass er die Tafelrunde verstörte und man ihn hinausführen musste. Da stand er dann im Flur oder in der Holzkammer, schlug an die Wände und schrie, und Gott sprach. Hier ist jemand wirklich nochmal gepackt von der Unselbstverständlichkeit, von der Wirklichkeit, dass Gott uns anredet, dass Gott nicht im absoluten Schweigen verblieben ist, dass er sich uns zugewandt hat, dass er uns das Hören anbietet. Wie reagiert Maria? Eine noch ganz junge Frau. Ich habe mal ein Bild ausgesucht. Ihr kennt sicher alle irgendwelche Mariendarstellungen. Und mit Sicherheit ist Maria immer schön dargestellt. Das hat seinen Grund. Ja? In der mittelalterlichen Theologie sagte man, das eine, das Gute, das Wahre und das Schöne, die sind austauschbar. Es gehört alles zusammen. Unum verum bonum et pulchrum convertuntur, wie man damals sagte. Also, dass Maria in unserer Vorstellung, wie es in Wirklichkeit war, wissen wir nicht, eine junge, schöne Frau war, das wollte ich eigentlich mit diesem Foto, das ich ausgesucht habe, Foto einer jungen jüdischen Frau, nur mal deutlich machen. Und dann wird auch noch mal deutlich, da wird so ein Mensch angesprochen. Und was tut er? Er erschreckt zunächst und überlegt, was hat das zu bedeuten? Maria reagiert so, wie der Religionswissenschaftler Rudolf Otto in dem Buch Das Heilige mal beschrieben hat. Wenn sich das Göttliche, wenn sich Gott selber zeigt, befallen den Menschen Erschrecken, Furcht und Zittern. Und das ist doch verständlich. Wenn der allmächtige Gott sich dem sterblichen, schwachen Menschen offenbart, dann erschaudert er erstmal. Er wird gleichzeitig angezogen und abgeschreckt. Tremendum et fascinosum, sagt Rudolf Otto auf Lateinisch. Marias Erschrecken wird noch größer durch die Anrede des Engels, durch seine Worte, die speziell ihr gelten. Chaire Maria, sei gegrüßt Maria. Der Herr ist mit dir. Und ihre weitere Reaktion darauf ist Nachdenklichkeit. Wir haben also eine junge, schöne Frau, die überrascht, erschreckt ist, aber die nachdenklich reagiert. Ja? Sie überlegt, was der Gruß zu bedeuten hat. Und das ist nicht so aus der Luft gegriffen, sondern das ist ein charakteristischer Zug von Maria. Der wird auch an anderer Stelle genannt. Das nachdenkliche innere Umgehen mit dem Wort Gottes. Maria bewegte diese Worte in ihrem Herzen, heißt es im zweiten Kapitel bei Lukas. Und dann entspinnt sich ein Gespräch, ein Dialog zwischen dem Boten Gottes und dem Menschen Maria. Man kann schon sagen, Maria ist durchaus eine furchtlose Frau. Ja? Sie nimmt Herz und Verstand zusammen und sucht den Zusammenhang zu erkennen, was das zu bedeuten hat. Und man könnte sagen, hier beginnt das, was auch die Theologie für sich beansprucht, nämlich vom Glauben angestoßen zu verstehen suchen. Fides querens intellectum. Was folgt, ist, könnte man sagen, eine richtig gehende Erklärung der Absichten Gottes durch seinen Boten Gabriel. Die frohe Botschaft von der Menschwerdung Gottes wird in der Sprache und Verheißung des Alten Testaments vor Maria ausgebreitet und darin die Rolle, die Gott für sie vorgesehen hat. Du hast Gnade gefunden. Du wirst schwanger werden und gebären. Du sollst deinem Sohn den Namen Jesus geben. Man könnte fast nach Luft schnappen. Das ist ja eine ziemliche Zumutung, ja, wenn man es mal menschlich deutlich sagt. Und vielleicht wäre an dieser Stelle der Besuch des Engels bei einem anderen Menschen womöglich schon zu Ende gewesen. Ja? Und dann würde der Mensch sagen, nein, danke. Was hier folgt, ist ein schlichtes Ja, die Zustimmung Marias. Mir geschehe nach deinem Wort. Es geht in dieser Erzählung ja um Gnade, aber nicht nur um die Gnade Gottes, sondern wenn man so will, zugespitzt auch um die Gnade des Menschen. Die Gnade bewegt sich nicht auf einer Einbahnstraße von Gott zu Menschen. Gott wird Raum in unserem Leben finden, wenn wir ihm diesen Raum einräumen. Dass Gott sich diesen Raum nicht einfach nimmt, bedeutet, dass jeder Mensch die Freiheit und die Gnade hat, zu geben und zu verweigern. Würde Gott diese Erlaubnis übergehen, die wir Glauben nennen, würde er sich diesen Raum also einfach nehmen, dann wäre er ein abzulehnender, totalitärer Gott. Was bedeuten diese Szenen also für unser Gottesbild und was bedeuten sie für unser Menschenbild? Zunächst mal theologisch betrachtet, Gott sucht einen neuen Eingang in die Welt. Er klopft bei Maria an, er braucht die menschliche Freiheit. Er kann den frei geschaffenen Menschen nicht ohne ein freies Ja zu seinem Willen erlösen. Etwas scharf gesagt, wir haben einen Gott, der sich in gewisser Weise vom Menschen abhängig macht. Seine Macht ist gebunden an das nicht zu erzwingende Ja eines Menschen. Die Vorstellung vom allmächtigen Gott wird durch die Gottesoffenbarung hier genauso verändert wie die vom Menschen, der glaubt. Da ist ein frei schaffender, sprechender, ansprechender Gott und da ist ein freier und zur Antwort fähiger Mensch. Welche Bedeutung hat dieses Gottesbild für unser Leben und die tägliche Erfahrung Gottes? Wie kann ich mit diesem Gott mein Leben lesen und leben? Wie kann ich angemessen antworten? Der frühere Spiritual des Bistums Münster, ein katholischer Theologe, hat in seinem Büchlein mit dem Titel Gott erfahren? Fragezeichen in 4 Schritten eine kleine Lebensbetrachtung geschrieben und empfohlen. Sie soll helfen, diesen Gottes Anspruchs der Freiheit in unserem eigenen Leben als Mensch zu entdecken. Der erste Schritt dazu ist Alltagsachtsamkeit. Denkt daran, wo Gott Maria aufgesucht hat. Wir dürfen Gott im Alltag erwarten, im täglichen, manchmal eintönigen und sehr flächigen Leben. Gott sucht uns auf, besucht uns dort, wo wir sind und leben. Und darum heißt der erste Schritt dessen, was Burs empfiehlt, die Frage, welches Ereignis des heutigen Tages hebt sich für mich aus dem heutigen Tag heraus und was kommt darin auf mich zu? Ich habe lange Zeit mit diesen 4 Schritten der Lebensbetrachtung gelebt und umgegangen. Der zweite Schritt, den Burs vorschlägt, heißt, wie stehe ich dazu? Verstehe ich, was Gott mir darin sagen will? Geht mich das etwas an? Stellt es mich in Frage? Fordert es mich? Denkt an das Gespräch zwischen Maria und Gabriel. Wir dürfen, wir sollen, wie das Beispiel Marias zeigt, mit Gott reden. Wir sollen ihn tatsächlich fragen. Wir können sogar gestehen, wenn wir ihn nicht verstehen. Das könnte schon mal sein. Gott will, dass wir nach dem Wie seines Plans mit uns forschen. Er lässt mit sich diskutieren. Es mag sein, dass die Absichten Gottes mit mir dann etwas ungewöhnlich, manchmal verrückt vorkommen oder menschenunmöglich. Und irgendwann kommt dann der Augenblick, wo es um meine Antwort geht. Um die Entscheidung, um mein Ja oder Nein zu dem, was ich verstanden habe davon, was Gott mit mir vorhat. Fürchte dich nicht. Gott macht mit uns nichts, was wir zu fürchten haben. Aber an der Stelle kann die Begegnung mit Gott für viele Menschen trotzdem schon zu Ende sein. Sie würden vielleicht mehr faktisch als direkt Nein sagen. Und Maria sagt eben Ja. Damit sagt sie Ja zu Jesus, den sie noch gar nicht kennt. Ja zum Wort Gottes. In dem dritten Schritt bei Johannes Burs heißt es dann weiter, wenn wir Ja sagen, sollen wir das Wort Gottes, das an uns geschehen soll, rückbinden an die Offenbarung in Jesus Christus. Etwa, was sagt mir das Wort der Heiligen Schrift dazu? Was sagen mir Verheißung und Gericht der Offenbarung in Jesus? Es ist gewissermaßen die Prüfung, die Nagelprobe, die Vergewisserung, dass es wirklich das Wort Gottes an mich ist. Auf diese Weise kann und soll, ähnlich wie bei Maria, Christus in uns hineinkommen und wirksam werden. Der schlesische Arzt, Priester und Dichter Johannes Scheffler, bekannt unter dem Namen Angelus Silesius, wagt in seiner Mystik dieses Hereinlassen Jesu in unser Leben als Geburt Jesu in uns selbst zu bezeichnen. Er sagt: Und wäre Christus 1000-mal in Bethlehem geboren und nicht in dir, du bliebest doch in alle Ewigkeit verloren. Kurt Tucholsky gesagt, trinke deinen Hörern oder Zuschauern ab und zu ein Glas Wasser vor. Der letzte Satz der Verkündigungsgeschichte bei Lukas ist: Dann verließ sie der Engel. Die Stunde der Begegnung mit dem Boten Gottes, die das Leben Marias verändert, geht vorbei. Maria bleibt zurück mit dem Auftrag, der eigentlich über ihr Vermögen, ja über jedes menschliche Vermögen hinausgeht. Der Engel Gottes, die Erfahrung der Nähe Gottes, die Erkenntnis, dass er uns braucht, brauchen will und unsere Zustimmung zu seiner Geschichte braucht, das alles geht vorbei. Die Sendung aber bleibt, und das gilt auch für uns. Die Botschaft von der Liebe Gottes wird uns auf dem Weg des Glaubens in vielfältige Situationen bringen. Sie wird uns Freude bereiten und Sorge, Zustimmung bringen, aber auch Ablehnung. Sie wird uns mit dem Kreuz und dem Tod, die Jesus selber gekannt hat, Bekanntschaft machen lassen. Es geht weiter. Jesus ging den Weg der Liebe bis zur Vollendung, und das heißt auch bis zum Kreuz. Und er hat in seiner letzten Stunde das Bild Gottes nicht einfacher, sondern eher noch geheimnisvoller gemacht, als er geschrien hat: Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Maria selbst musste den Weg des Glaubens auf ihre Weise weitergehen. Im zweiten Kapitel bei Lukas wird später die Verheißung des Simeon keinen Zweifel am Weg Jesu und an ihrem eigenen Weg lassen. Da heißt es: Und Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu: Siehe, dieser ist dazu bestimmt, Jesus, dass in Israel viele zu Fall kommen und aufgerichtet werden. Und er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Und deine Seele wird ein Schwert durchdringen. So sollen die Gedanken vieler Herzen offenbar werden. Schon das Alte Testament wusste ja, dass Gott nicht nur ein Gott ist, der nahe ist, sondern auch ein Gott von fern, wie es bei Jeremia heißt. Und damit sind wir wieder an dem Punkt, wo wir zu Beginn waren. Die Größe und Unfassbarkeit unseres Gottes, die Unselbstverständlichkeit, dass er sich geöffnet hat. Ich habe mich gefreut, dass im ersten Lied, das gesungen wurde, dieser Satz vorkam: Gott ist größer, höher, weiter. Ja? Die schönste Reaktion auf die Offenbarung Gottes ist die von Maria, nämlich, sie sagt dann später: Gott ist groß und meine Seele soll seine Größe preisen. So spricht Maria, als sie dann später bei Elisabeth ist und selig gepriesen wird. Da hat sie ihre ganze Freude über Gott und an Gott und seine Verheißung hinausgesungen, in einem der schönsten Lieder des Neuen Testaments. Es ist ihre freie Antwort der Gnade, des Glaubens. Die Antwort geht über das Sprechen hinaus in das Singen. Und das muss man nochmal genau betrachten. Wenn ich als Antwort nicht nur einfach Ja sage, sozusagen eine trockene Zustimmung gebe, sondern singe. Ich sage immer, im Wort Halleluja steckt auch das Ja, aber ganz anders. Das ist ein gesungenes Ja. Ja? Das ist ein Ja, das jemanden ganz erfüllt. Denkt nochmal an mein allgemeines Vorwort. Es verändert uns, wenn wir Gott größer machen. Es verändert auch die großen Probleme, die wir in unserem eigenen Leben und in der Geschichte unserer Zeit miterleben. Krankheit und Krieg und was sonst nicht alles. Gott ist größer. Er übersteigt alle menschlichen und irdischen Dimensionen. Und es wäre schön, wenn wir am Großmachen, am Größermachen Gottes und am Ja, dass Christus in uns geboren wird, in unserem Leben und in allem Leid festhalten könnten. Und es ist immer schön, wenn unsere Seele das singen kann. Und daher gestattet mir, dass ich stellvertretend für uns alle das Magnificat einmal ansinge, das ich in Tessé kennengelernt habe, der ökumenischen Brüdergemeinschaft. Es dauert nicht lange, es geht vorbei. Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea Dominum, Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea. Ich danke euch.